Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Es ist ein neuer Mittwoch und das bedeutet, es gibt eine neue Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs und in der schönen Welt des Wasserstoffs und an der Hydrogen Bar. Heute mit mir wieder zwei Leute und natürlich Johannes, du bist einer davon.
Ja, genau. Hallo Martin. Liebe Zuhörer, wir haben heute wieder einen Gast wie letzte Woche, denselben sogar. Herzlich willkommen, Tolga Wichmann. Vielen Dank, dass du die Zeit nochmal gefunden hast, um mit uns nochmal ein bisschen tiefer in das Thema Wasserstoff in der Bahntechnik einzusteigen.
Ja, hallo Johannes, hallo Martin. Schön, wieder dabei zu sein. Vielen Dank für die erneute Einladung, dass es auch nochmal geklappt hat und ihr mir die Gelegenheit gebt, daran anzuknüpfen, was wir beim letzten Mal nicht ganz geschafft haben zu besprechen.
Ja, genau. Ja, die Liste ist noch relativ lang mit den Themen, über die wir da heute sprechen wollen. Aus dem Grund würde ich sagen, ja, wir starten auch gleich rein. Wenn jemand jetzt noch vielleicht zu Beginn erstmal nachhören möchte, ja, wer ist eigentlich dieser Tolga überhaupt, von dem hier die Rede ist, dann hört euch am besten noch die Episode von letzter Woche an. Da hast du uns ja am Anfang ja ein paar Sätze eben zu dir selbst gesagt und auch zu deinem Unternehmen gesagt, für das du arbeitest. Von daher hier der Hinweis, ja, springt vielleicht kurz zurück und hört es euch an. Wir starten hier direkt rein. Und zwar, wir haben in der letzten Woche ja unter anderem über die Wasserstoffprojekte auf der Schiene hier in Bayern gesprochen und ja, eben halt mögliche Probleme und Hindernisse, die es da gibt, aber auch die Chancen, die sich da eben jetzt ergeben haben oder sich ergeben. Aber natürlich ist quasi Bayern nicht ganz Deutschland. Das ist zwar manchmal schwer zu glauben für uns Bayern, aber ja, es gibt auch noch andere Bundesländer, in denen sehr interessante Projekte auf der Schiene mit Wasserstoff stattfinden. Und Tolga, du hast uns ja auch zwei sehr interessante hier genannt, die du gerne ansprechen möchtest. Und zum einen habe ich hier auf meiner Liste stehen die, ja, eben halt Erfurt, wo ja die Firma Stadler an Wasserstoffverbrennungsmotoren entwickelt und forscht. Speziell natürlich wahrscheinlich interessant, auch im Vergleich oder im Hinblick auf die Thematik mit Alstom, die wir in der letzten Folge haben, wo es ja die Probleme mit der Brennstoffzelle gibt. Und vielleicht ist doch dann, so könnte ich mir das denken, so eine Fokussierung oder ein Schwerpunkt auf Verbrennungsmotor, ja, vielleicht ganz sinnvoll, wenn man schon merkt, oh ja, mit der Brennstoffzelle scheint nicht alles ganz rund zu laufen.
Ja, genau. Das ist eine weitere Lösung, die seit einigen Jahren im Gespräch ist. Dazu gab es einige Projekte, Forschungsprojekte, Ansätze, den Wasserstoffverbrennungsmotor in Schienenfahrzeuge zu integrieren. Stadler, insbesondere Stadler in Pankow in Berlin, die haben es dann tatsächlich einfach mal umgesetzt und haben den klassischen Regio-Shuttle, der in Europa, insbesondere in Deutschland und Osteuropa, in großen Stückzahlen als Dieseltriebwagen oder Triebzug unterwegs ist, neu aufgelegt mit Wasserstoff, allerdings in verschiedenen Varianten, in einer Batterievariante, aber auch eben in erster Linie in der Wasserstoffvariante, die sie jetzt auch umgesetzt haben. Auf der letzten InnoTrans in Berlin wurde sie vorgestellt, da stand das Fahrzeug. Und die Erfurter Bahn wird das Fahrzeug, sobald es zugelassen ist und in den öffentlichen Betrieb gehen kann, dann auch betreiben. Und ja, der Vorteil ist ganz klar, liegt auf der Hand, die Probleme, die man eventuell mit dem Thema Verunreinigung von Wasserstoff hat, dann sobald ich den Wasserstoff durch eine Pipeline schicke, ist er auf der anderen Seite unter Umständen, hat er nicht mehr die Reinheit, wie sie eine Brennstoffzelle erfordert und erfordert dann eine aufwendige Aufreinigung. Das würde man sich sparen. Man kann also sowohl den verunreinigten Wasserstoff aus dem Netz verwenden, als auch eben eventuell von Abfall als Abfallprodukt aus etwaigen Industrieanlagen ohne aufwendige Aufreinigung. Und das ist ein Ausfallpotenzial, welches man damit sich erspart. Aber insgesamt ist der Verbrennungsmotor natürlich eine sehr bewährte Technologie und die mit einer sehr hohen Wertschöpfung in Deutschland und Europa. Und dann, wenn sich das bewährt im Schienenfahrzeug, das wäre Das wäre spannend. Und mal schauen, wie es damit weitergeht.
Mhm. Aus deiner Sicht, du meintest, es ist jetzt das erste Mal, dass so ein Wasserstoffverbrennungsmotor im Schienenverkehr eigentlich eingesetzt wird, oder? Da gibt es bisher noch keine vergleichbaren Versuche, wo man irgendwas draus ziehen könnte.
Genau, es wird an vielen Stellen wurde daran geforscht. Es gab mal ein Forschungsprojekt, das nannte sich Trains. Mir ist nicht bekannt, dass daraus ein Fahrzeug tatsächlich hervorgegangen ist, was auch zur Zulassung gebracht wurde. Aber auch dort ging es um einen Wasserstoffverbrennungsmotor als Umrüstung meines Wissens. Mhm. Dann arbeitet Alstom mit einer Rangierlok, Alstom Stendal und zusammen mit Alstom Salzgitter an der Umrüstung einer Rangierlok. Und die haben auch im vergangenen Jahr einen erfolgreichen Erprobungsbetrieb abgeschlossen mit der H3, hat jetzt nichts mit H2 zu tun, sondern das ist die H3-Lok, die einen H2-Verbrennungsmotor bekommen hat. Und eben insbesondere für Stahlwerke und für Häfen, wo Wasserstoff in der Regel oder gar zukünftig dann in großen Mengen verfügbar ist und vertankt werden kann, eine sehr sinnvolle Lösung. Und meines Wissens soll es da weitergehen. Und der erste Probebetrieb war erfolgreich. Ja, schauen wir mal, wie es damit weitergeht.
Mhm. Ja, wenn wir den Blick wieder so ein bisschen noch weiter schweifen lassen und ja, vielleicht nach Görlitz kommen. Sehr interessant, auch dort hat man sich überlegt, die Straßenbahnen, jetzt vielleicht nicht jede Straßenbahn von Anfang an, aber eben halt Straßenbahnen mit Wasserstoff zu betreiben, ist ja insofern spannend, weil man doch eigentlich ja denken könnte, ja, Straßenbahn ist doch eigentlich prädestiniert für Oberleitung. Warum macht man es denn nicht mit Oberleitung?
Absolut. Jetzt hat meistens auch die jeweilige Stadt, gerade wenn es Städte sind, die auch vom Tourismus leben oder so nachträglich versuchen, ihren Verkehr zu transformieren und mehr auf Straßenbahn zu setzen, immer wieder das Problem mit den Oberleitungen. Die Oberleitungen sind aufwendig zu installieren, sind nicht besonders schön im Stadtbild. Mhm. Und daher ist eine fahrradlose Straßenbahn absolut sinnvolles Produkt. Wenn ich dann versuche, allerdings einen Umlauf zu schaffen und Straßenbahnen sind eben sehr, sehr leichte, also leicht gebaute Fahrzeuge, nennt sich ja auch Light Rail Vehicle im Fachenglisch oder im Fachsprech, schaffe ich es darauf, nicht viele Batterien zu installieren und komme damit dann auch nicht weit. Mhm. Deswegen die Lösung erstmal absolut sinnvoll für nicht nur für Görlitz, sondern für sämtliche Städte, die ihr Straßenbahnnetz ausbauen wollen. Für Görlitz hier jetzt spezifisch ist es das Hydragen-Projekt. Da ist Heiterblick, Hörmann, Flexiva und die TU Chemnitz mit beteiligt, diese Straßenbahn zu entwickeln. Leider gab es ja eine Insolvenz von Heiterblick im vergangenen Jahr. Das ist jetzt mittlerweile durch die Übernahme von PESA geht es da weiter. Aber meines Wissens hat der ein oder andere Kunde von Heiterblick seinen Auftrag abgemeldet und schreibt jetzt neu aus. Dazu gehört auch Görlitz. Deswegen ist eben das Thema, das Förderprojekt wurde nicht abgekündigt, aber das Thema ist jetzt ein Stück weit in der Schwebe. Weiß ich nicht, wie es da weitergeht. Wir müssen abwarten, ob diese Wasserstoffstraßenbahn weiterentwickelt wird und wann und wo sie zum Einsatz kommt. Aber das Thema ist ja nach wie vor vorhanden und wurde noch nicht abgemeldet. Also schauen wir mal, wie es da weitergeht. Mhm. Mhm.
Ja, sehr, sehr interessant. Wenn wir jetzt den Blick noch weiter machen, wir haben ja auch gesagt, in Europa gibt es ja einiges, was gerade los ist. Wir haben letztes Jahr über Frankreich gesprochen, wo quasi Alstom sich leider nicht mit Ruhm bekleckert hatte. Aber jetzt projektmäßig ist es ja nicht so, dass nur in Deutschland Wasserstoffzüge unterwegs sind, sondern eigentlich querbeet durch Europa, muss man sagen.
Richtig, zumindest gibt es querbeet durch Europa große Projekte, Entwicklungsprojekte oder auch Serienlieferungen. Frankreich hatten wir beim letzten Mal schon erwähnt, als wir über Alstom gesprochen haben. Da gibt es das Regiolis-Projekt, wo SNCF, CAF und Alstom beteiligt sind. CAF, weil der Standort, der ehemalige Alstom-Standort Reichshofen, wurde im Zuge des Zusammenschlusses von Alstom und Bombardier, musste veräußert werden. und von Kartellvorgaben ist jetzt ein Kaff-Standort. Dort wird aber der Regiolis gefertigt. Die Wasserstofftechnik ist weiterhin von Alstom. Es ist ein bisschen kompliziert. Komplizierte Konstellation. Es ist ein französisches Produkt und ein französisches Fahrzeug. 12 Züge sollen geliefert werden für Frankreich. Dann haben wir in Spanien ein mittlerweile abgeschlossenes europäisches Förderprojekt, das FCH2Rail-Projekt, welches letztes Jahr zum Abschluss gekommen ist. CAF war dort nominiert mit im Konsortium mit verschiedenen anderen Firmen in diesem Förderprojekt einen Demonstrator zu entwickeln. Das haben sie auch erfolgreich getan. Der ist an die 10.000 Kilometer im Wasserstoffmodus über die Iberische Halbinsel gefahren, hat viele Teststrecken oder Strecken, die potenziell für Wasserstoff geeignet wären, eben abgefahren und hat auch sehr viele Daten gesammelt, die auch veröffentlicht sind, überwiegend. Findet man alles auf der Website des DLR. Bislang ist daraus für den spanischen Teil noch kein Folgeprojekt erwachsen und auch ich sehe auch aktuell keine Aktivitäten seitens des Herstellers CAF, das Thema aktiv zu pushen. Leider. Hm. Die Firma Talgo, ein weiterer spanischer Hersteller, entwickelt gerade in einem Förderprojekt einen, das Projekt nennt sich Impulso, einen Prototypen, um die, man kennt sie als Entenschnabel-Hochgeschwindigkeitszüge, typischen spanischen Hochgeschwindigkeitszüge mit der langen Nase, die auch vielfach Diesel betrieben werden. Die haben also einen Steuerkopf und dahinter ist so eine Art Diesel-Powerpack, so ein kleiner Wagen, der aktuell mit Dieseltechnik die erforderliche Traktionsenergie bereitstellt. Diesen Wagen praktisch in einen Wasserstoff-Batterie-elektrischen Hybrid dann zu ersetzen, um diese Hochgeschwindigkeit, tatsächlich bis 250 km/h Hochgeschwindigkeitsstrecken, dann langfristig zu dekarbonisieren. Das ist alles ein Erprobungsthema und ein Prototypenthema, aber es wird entwickelt und unter Umständen, wenn das Erfolg hat, setzt ja die spanische Renfe oder ja der Betreiber in Spanien dann darauf, diese Fahrzeuge so zu dekarbonisieren. Wir werden es sehen. Das läuft aktuell. Mhm. Dann schwenken wir nach Italien rüber.
Ja, gerne.
Genau, da ist ebenfalls, hatten wir auch beim letzten Mal genannt, Alstom in Milano. Die Alstom FNM-Fahrzeuge, 14 Stück sind in der Auslieferung oder sind in der Fertigung. Das ist bereits bekannt. Und dann haben wir insbesondere in Sizilien und Sardinien in den vergangenen Jahren einige Bestellungen von Schmalspurzügen von Stadler gesehen. Mhm. Und vernommen aus der Presse. Da sind mittlerweile insgesamt, wenn ich richtig gezählt habe, 26 Stück, also 18 für Sizilien, 8 für Sardinien. Das ist erstaunlich. Also Stadler, ganz ohne große Presse, ist da so ein Stück weit der Hidden Champion in Europa, was die Neubestellung von Wasserstoffzügen angeht. und ja, und wird dann auch langfristig die meisten Wasserstoffzüge in Italien betreiben, wenn da nicht noch weitere Bestellungen kommen. Mhm.
Das ist sehr interessant. Aber weißt du, vielleicht kurz dazu, warum man auf den Inseln jetzt quasi auf Schmalspur setzt? Hat das wirklich eben halt Platzgründe? Weil irgendwie, vielleicht hängt es auch mit dem Gelände zusammen, wahrscheinlich halt sehr gebirgig. Oder ist das eher was, weil vielleicht die Auslastung nicht da ist für Normalspur?
Also das Bahnnetz ist ja immer historisch gewachsen und Schmalspur wurde historisch häufig dort eingesetzt, wo eben sehr kurvige, bergige Strecken sind, wo es aufgrund der Kurvenradien einfach sehr teuer wäre, Normalspur umzusetzen. Ja. Und das findet man ja auch sehr häufig in der Schweiz. Und da hat ja Stadler, die sind ja spezialisiert für das sogenannte TaylorMade Design für solche speziellen Steilstrecken für Zahnradbahnen und für Schmalspurfahrzeuge sind sie da so meines Wissens weltmarktführend. Und es gibt dort kaum noch einen Hersteller außer Stadler, der dort anbietet. Das heißt, das sind die Fahrzeuge, die mal ursprünglich auch für die Zillertalbahn vorentwickelt wurden, die man jetzt in einem sehr ähnlichen Design, wenn man sich die Designbilder mal anschaut und vergleicht, eben für diese Schmalspurstrecken in Italien angeboten werden. Warum nicht? Man hat dort viel Sonne, man hat dort viel Wasser. Absolut sinnvoll, auf das Pferd zu setzen.
Ja,
Ja, interessant. Es gibt ja noch In dieser Liste, die wir haben, die wir vorbesprochen haben, hat mich überrascht, dass es sogar in Rumänien Aktivitäten gibt zu Wasserstoffzügen, wo man denkt, ja gut, Rumänien hat vielleicht andere Probleme, als sich um Wasserstoff zu kümmern, aber selbst da sieht man Potenzial drin, oder?
Auch das, dahinter hängen wieder europäische Förderprojekte, Fördergelder, sicherlich. Wie es zu der Entscheidung gekommen ist, dort auf Wasserstoff zu setzen, tatsächlich ist mir gar nicht so bekannt, die Hintergründe, die müsste man nachforschen. Aber auch hier gibt es eben, muss man die Entscheidung treffen, setzt man jetzt auf volle Elektrifizierung, Teilelektrifizierung oder eben Wasserstoff bei bestimmten Strecken. Und hier hat man sich vielleicht auch im Einklang mit einer nationalen Strategie zu Wasserstoff entschieden. Und da gibt es eben die Ausschreibung von 12 Wasserstoffzügen. Stand heute meines Wissens mitunter die einzige Ausschreibung in Europa, die noch läuft für Wasserstofffahrzeuge, wo die aktuell läuft. Und wenn man der Presse entnimmt, man, dass hier Siemens der einzige Bieter ist für diese Fahrzeuge. Also auch da geht es weiter. Es wird mehr. Die Zahlen sind begrenzt, die Stückzahlen. Wenn man jetzt mal schaut, wie viel Batterietriebzüge in Deutschland und Europa ausgeschrieben und bestellt werden, sind die Zahlen klein. Es ist eine Nische. Die Nische hat ihre Nische gefunden und es wird sich so in Europa weiterentwickeln. Und das ist in Ordnung. Das ist berechtigt in vielen Fällen und werden sehen, wie die Stückzahlen sich langfristig entwickeln, wenn der Wasserstoffpreis vielleicht mal sinkt, wenn die Wasserstoffverfügbarkeit üppig vorhanden ist, durch das Kernnetz steht, dann sieht das vielleicht nochmal anders aus in 10, 20 Jahren und insbesondere dort, wo die Elektrifizierung bis dahin immer noch nicht vorangeschritten ist. Und das bleibt abzusehen.
Wie schätzt du denn die Situation in Nordamerika ein? In Kanada wird sich wahrscheinlich das Potenzial nach wie vor wahrscheinlich sehr deutlich zeigen, eben ein riesiges Land und die Politik hat sich nicht sehr stark verändert, aber wir wissen ja alle, wir brauchen nicht ins Detail gehen, oder es hat auch keine Lust mehr ins Detail zu gehen bei diesem Thema, aber die politische Situation in den USA ist ja nicht ganz einfach und da könnte man natürlich auf den Gedanken kommen, ja, da wird wahrscheinlich eben dieses Thema Wasserstoff wahrscheinlich, ja, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes eins der ersten sein, das unter die Räder kommt. Oder wie ist die Lage?
Für den US-amerikanischen Raum ist das leider der Fall. Ja, die sämtliche Förderungen wurden gestoppt, sämtliche Projekte wurden in Frage gestellt oder gestoppt. In Kalifornien ist der Flirt ZEMU, ZEMU für SPCTA, da sind die ersten Fahrzeuge im Einsatz. Es war mal ursprünglich geplant, noch viel, viel mehr. Dann meines Wissens geht es da jetzt vorerst nicht weiter. Es gab in den vergangenen Jahren sehr viele Startups in den USA, die alle verschwunden sind. Das bekomme ich von unseren Kollegen aus den USA mit. Die hatten damals mit vielen kleinen Firmen zu tun. Das ist alles vorbei. In Kanada ist nach wie vor, da läuft viel, da ist man dabei, eben diese, die ja in dem gesamten nordamerikanischen Raum unterwegs sind, die großen, schweren Diesel-Loks, die Güterzüge von Ost nach West fahren, eben in verschiedenen Erprobungsprojekten in Wasserstoff umzurüsten. Da ist man sehr aktiv, das läuft auch weiter, weil es in Nordamerika de facto unmöglich ist, die Strecken zu elektrifizieren. Einfach, das hat ganz einfache Gründe, dass das Land um die Strecken herum teilweise so bis so dicht ans Gleis heran verkauft wurde, dass gar kein Platz da ist, um Oberleitung zu ziehen. Die Infrastruktur, insbesondere die vielen, vielen Tunnel durch Rocky Mountain und Co., lassen es gar nicht zu oder würden sehr, sehr aufwendige Umrüstung erfordern. Und all das und viele, viele mehr Gründe, die tragen dazu bei, dass nur alternative Kraftstoffe, alternative Antriebe möglich sind, um eine Dekarbonisierung des amerikanischen Zugverkehrs zu ermöglichen.
Ja. Ein Punkt, den wir jetzt überhaupt nicht angesprochen haben, ist China. Also in China gibt es, glaube ich, auch einige Projekte. Ich weiß nicht, wie viel Einblick du da hast, weil das wird wahrscheinlich alles sehr chinesisch abgearbeitet. Aber die große andere Frage, die sich da natürlich stellt, ist, wird China mit der Bahntechnik genauso auf den Weltmarkt drängen wie jetzt in der Automobilbranche zum Beispiel oder mit Solarpanelen, sodass wir sagen, ja gut, in 10 Jahren werden alle Züge aus China kommen und es gibt keine Bahnindustrie mehr.
Also das für den europäischen Bahnmarkt ganz allgemein, das gilt ja nicht nur für den Antrieb, ist das ein generelles Thema. Und da besteht ein großes Interesse, asiatischer Hersteller nach Europa zu exportieren. Aber die Anforderungen, die Zulassungsanforderungen sind nach wie vor so anspruchsvoll und komplex, dass völlig, völlig egal, welcher Antrieb dahinter steht, das einfach generell ein Thema ist, generell schwierig ist für die Hersteller hier Fuß zu fassen. Und andersrum ja genauso. Der chinesische Markt ist für europäische Hersteller, für europäische, ja auch Prüfgesellschaften, Prüforganisationen wie uns, schwierig zu erreichen. Und das wird erstmal, die Technologie wird erstmal national entwickelt, national erprobt und auch in vielen, vielen Regionen Chinas dann wahrscheinlich auch zum Einsatz kommen. Das Land ist so groß, da gibt es ausreichend erst Potenzial, das sich selbst, sage ich mal, zu versorgen und die mit Aufträgen. Und wenn das dann reif ist und man die Erfahrung gesammelt hat, dann sicherlich auch exportiert, zunächst in Regionen, wo die Anforderungen für die Zulassung nicht ganz so anspruchsvoll sind, insbesondere die Südhalbkugel und in Asien generell. Wir sehen es zum Beispiel in Chile, da wurden jetzt gerade CRC-Loks, Wasserstoff-Loks eingekauft. Und ja, das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, wir sehen zwar, was veröffentlicht wird, die haben einen Wasserstoff-Hochgeschwindigkeitszug vorgestellt auf der InnoTrans, wir sehen Foslo mit Wasserstoff und Batterie, Rangierloks. Foslo ist ja auch von CRRC, einem chinesischen Hersteller, übernommen worden. Mhm. Wir haben Veröffentlichungen gesehen von einer Güterzuglok von CRRC, die mitunter eine der stärksten bis dato mit Wasserstoff. Das ist sichtbar, aber für den Export nach Europa aktuell kein Thema.
Ja. Mhm. Ja, nachdem wir leider schon wieder so ein bisschen aufs Ende zukommen, vielleicht abschließend so ein Fazit von deiner Seite, Tolga. Wie schätzt du denn das Thema so insgesamt, das ist natürlich jetzt nicht leicht zu beantworten, ich weiß schon, das Thema, ja, eben halt Wasserstoff im Bahnverkehr jetzt insgesamt ein? So die Euphorie, die ist spürbar raus, würde ich sagen, aber das ist ja eigentlich jetzt mit mehreren Sachen so, nicht nur mit dem Bahnverkehr, sondern du hast ja auch den Hype-Cycle schon erwähnt. Ja, braucht man behaupten auch, dass wir da jetzt gerade auf einer Welle schwimmen, was das Thema Wasserstoff angeht. Aber wie schätzt du denn jetzt speziell natürlich die Anwendung in der Bahn ein? Steuern wir da wirklich auf Zeiten zu, wo es schwer wird, für Hersteller Fuß zu fassen, weil die Stückzahlen einfach viel zu gering sind, um das vielleicht auch irgendwann, ja, eben wirtschaftlich und abseits von Förderprojekten auf die Schiene zu bekommen? Und sind wir da mehr oder weniger auf Kurs und es dauert halt nur einfach ein bisschen länger, als man gedacht hätte?
Ja, schwierige Frage, das kurz zu fassen. Also sowohl als auch. Ich denke, die Technologie ist da, sie ist reif, sie ist erprobt. Es erfordert viel politischen Willen und Willen der einzelnen Akteure, das dann auch umzusetzen. Ich sehe es aktuell in Europa, wie schon vorweggenommen, es hat seine Nische gefunden. Die Nische wird vielleicht etwas wachsen, aber sie wird nie signifikant größer werden. Weltweit gibt es Riesenpotenziale. Wir haben jetzt gar nicht über Indien und Südkorea und Co. gesprochen und vielen Ländern, wo noch gar keine Bahntechnik und gar keine Elektrifizierung vorhanden ist, wo das ebenfalls Riesenpotenzial hat. Das heißt, eigentlich müssten sich die Schienenfahrzeughersteller auch aus Europa primär auf den Export konzentrieren, wenn es um die Wasserstofftechnik geht, weil sie werden in Europa sehr wahrscheinlich nicht mehr die Stückzahlen erreichen, um eine Megafactory, sage ich mal, auszulasten. Das wird so über kurz oder lang nicht der Fall sein. Das ist ganz klar. Somit ist der Blick nach in die Welt gerichtet und da sehen wir vieles, was gerade passiert und was auch noch in den Startlöchern steht und sind ganz gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Mhm. Und ich bin durchaus optimistisch, dass das Thema auf der Schiene weiterhin relevant bleiben wird und an vielen Stellen und in vielen Regionen auch seine Berechtigung hat.
Ja, das ist wirklich ein sehr schönes Schlusswort. Wir können das auch wirklich im Auge behalten und dann vielleicht in einem Jahr oder zwei Jahren mal wieder zusammentreffen und schauen, wie sich das entwickelt hat. Ja. Gerade im Hinblick auf den Export natürlich sehr interessant in der aktuellen Lage, wie man das dann alles quasi schön hinbekommt. Vielen Dank dir, Tolga, für deine Zeit, für deine Einblicke, die du hier mit uns geteilt hast und mit unseren Zuhörern.
Vielen Dank, Tolga.
Ja, war sehr, sehr interessant, sehr spannend.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass wir hier eine Doppelfolge füllen durften und dass ihr mir die Redezeit gegeben habt. Und ich freue mich
jederzeit gerne.
Rückmeldungen und Anmerkungen, Kommentare und gerne wieder beim nächsten Mal, dann vielleicht in einem Jahr.
Ja, super. Ja, das war nochmal ein gutes Stichwort von dir. Eben halt Anmerkungen und Kommentare schickt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, am besten an uns. Und zwar entweder über unsere E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de. Wenn die Nachrichten für Tolga sind, dann leiten wir die natürlich weiter. Oder ihr schaut auf der Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de, und nutzt das Kontaktformular, das ihr dort findet. Ja. Und dann auch von meiner Seite nochmal ein herzlicher Dank an dich, Tolga, habe ich vorhin schon gesagt, aber nochmal ein Dankeschön. Und an die Hörerinnen und Hörer natürlich, wie immer, ein Danke fürs Zuhören. Wir hören uns mit der nächsten Folge des Hydrogen Bar Podcasts in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, bis dahin.
Bis dann.